Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und mein heutiger Gast ist der WeFox-Gründer Julian Teike. Julian hat vor 5 Jahren das Versicherungs-Startup WeFox gegründet. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen mehrere 100 Mitarbeiter und hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben fast 100 Millionen Euro Umsatz gemacht. Zusammen mit bekannten Tech-Unternehmen wie N26 und Finleap hat WeFox vor wenigen Tagen die Initiative Gesund zusammen gestartet. Als erstes wollen sie eine Corona-Tracking-App entwickeln. Genau über diese Pläne, Einsparungen bei seinem Startup infolge der Corona-Krise und über zurückhaltende Investoren habe ich mit ihm am Freitag gesprochen. Und jetzt gibt es noch einmal einen Hinweis auf unseren Werbepartner Clark. Was N26, Monzo und Revolut für die Bankenwelt sind, genau das will Clark für die Versicherungsbranche sein, mit einer App, die besonders nutzerfreundlich ist. Bislang werden in Deutschland immer noch ein Großteil der Versicherungen von Maklern verkauft und viele der Kunden sind mit dem Service einfach unzufrieden. Genau das will Clark ändern. Es gehört zu den wichtigsten Startups in diesem Bereich und hat bereits hohe Finanzierungsrunden eingesammelt. Im vergangenen Jahr konnte es das Gründerszene Wachstumsranking gewinnen und wurde auch kürzlich von Capital als eines der innovativsten Unternehmen ausgezeichnet. Die Idee von Clark ist es, dass man als Kunde per App seine Versicherung organisieren kann und das Unternehmen gibt dann Tipps, bei welchen Versicherungen man Geld sparen kann und wo es das beste Preis-Leistungs-Verhältnis gibt. Clark ist kostenlos und finanziert sich über Provisionen von den Versicherungen. Es handelt dabei aber unabhängig. Für die Finance Forward-Hörer gibt es bei Clark einen 30 Euro Amazon-Gutschein. Dafür muss man sich einfach die Clark-App runterladen und bei der Registrierung den Gutscheincode FORWARD30 eingeben. Also FORWARD30. Und los geht's. Julian, ihr habt ja mit WeFox und mehreren anderen bekannten Digitalunternehmen wie N26 und Finleap vor wenigen Tagen die Initiative Gesund zusammen verkündet. Als erstes Projekt wollt ihr jetzt eine Corona-Tracking-App entwickeln. Parallel arbeiten ja verschiedene Initiativen daran. Unter anderem gab es jetzt heute den Bericht, dass das Fraunhofer-Institut und das Robert-Koch-Institut auch an einer solchen App arbeiten. Wären solche Institutionen als Umsetzer nicht irgendwie vertrauenswürdiger als ihr für die Endkunden?
Genau, also wir sind auch mit all diesen Institutionen im Gespräch. Und worum es ja jetzt geht, ist, wir wollen uns als Startup-Unternehmen in den Dienst der Sache stellen. Und es geht uns darum, dass wir unsere Kompetenz im Bereich von der Entwicklung von digitalen Tools jetzt einfach dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen, um so schnell wie möglich die Eindämmung der Pandemie zu ermöglichen. Und letztendlich geht es darum, dort alle Kräfte zu bündeln. Und daran arbeiten wir jeden Tag auch mit diesen Institutionen.
Ist natürlich sozusagen für den Erfolg des Gesamtprojektes, wenn es jetzt so verschiedene Initiativen gibt, wie schafft man das quasi sozusagen auf einen Nenner zu bringen?
Ja, also das ist eine Herausforderung. Es geht auch alles mit unglaublicher Geschwindigkeit. Wir haben ja bereits 4 Wochen lang daran gearbeitet. Im Endeffekt eigentlich 12 Monate bereits an der Technologie für einen ganz anderen Zweck. Und die letzten 4 Wochen.
Was war der ursprüngliche Zweck da?
Der ursprüngliche Zweck war letztendlich die Entwicklung von einer Privacy Technology für ein Data Wallet, für ein Decentralized Data Intermediary, der dafür sorgt, dass Daten im Besitz des Konsumenten sind und auch bleiben. Und dann geteilt werden können mit Unternehmen oder Regierungen, basierend auf Freigabe des Konsumenten. Das heißt, es war für einen anderen Zweck, aber die technologische Grundlage ist seit 12 Monaten entwickelt. Seit 4 Wochen arbeiten wir an der Umsetzung für die Covid-Tracing-App, wichtig Privacy First.
Was heißt das konkret dann?
Privacy First bedeutet, dass wir sicherstellen wollen, dass die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte des Bürgers in keiner Art und Weise beeinträchtigt werden.
Ja, aber was heißt das sozusagen auf technischem Level?
Das heißt im Endeffekt, dass die Daten, die gesammelt werden, auf der App das Gerät niemals verlassen und nur anonym, ja, Institutionen zur Verfügung gestellt werden, um 3 Ziele zu erreichen. Das erste Ziel ist letztendlich Hochrisikogruppen wirklich besser schützen zu können. Das zweite Ziel ist, das Gesundheitssystem zu entlasten über Datenanalyse auf regionaler Basis. Und das dritte ist letztendlich die Wirtschaft mit gezielten Maßnahmen regional schneller wieder zum Laufen zu bekommen.
Im Hintergrund gibt es ja Forscher, die quasi an dem Backend dieser Technologie arbeiten, und das wird dann im Grunde genommen auch bei euch mit eingebunden werden, oder?
Genau, also ich glaube, das ist ganz wichtig, um Verwirrung, die entstanden ist in den letzten Tagen in den Medien, nochmal so ein bisschen zu beseitigen. Was ist die Initiative PEP-PT, die am Mittwoch announced wurde?
Das ist also vergangenen Mittwoch.
Genau. Das ist also keine App, sondern das ist ein reines Backend. Und dieses Backend ermöglicht Bluetooth Tracing und ist sehr, sehr stark getestet und sehr akkurat. Und ist ein internationaler Standard, den Customer-Facing-Apps letztendlich weltweit integrieren können und somit auch die Kompatibilität zwischen verschiedenen Apps möglich ist. Ja, also eine super Initiative. Und wir arbeiten an der App für Deutschland, die diese Technologie integriert.
Also sozusagen die Benutzeroberfläche werdet ihr dann dazu bauen.
Genau.
Okay, und was ist da sozusagen eure Wachstumsstrategie, würde man jetzt, wenn es ein Startup wäre, fragen. Also 50 Millionen Downloads wollt ihr ja in kurzer Zeit erreichen. Aus deiner Startup-Erfahrung weißt du, wie schwierig es ist, Leute dazu zu bringen, sich sowas runterzuladen. Was ist da eure Strategie, das so schnell hinzukriegen?
Also das Wichtigste ist ein breites Bündnis der gesamten Gesellschaft über alle Bereiche hinweg. Also wenn wir jetzt mal mit Politik anfangen, über alle demokratischen Parteien hinweg. Wenn wir über Medien gehen, über Grenzen von öffentlich-rechtlich zu privat hinweg. Ja, wenn wir über Unternehmen
aber
sprechen.
Aber sozusagen, was heißt das denn dann konkret?
Das bedeutet, was wir brauchen, ist zunächst mal eine breite gesellschaftliche Unterstützung von all diesen Parteien. Und was wir dann brauchen, ist eine vierwöchige Kampagne, die wirklich jeden erreicht in Deutschland und jeden überzeugt, diese App runterzuladen. Und dafür muss man 4 Wochen lang, und das ist unser Plan, mit der Kampagne Gesund zusammen und der App Ich hab's, eine Initiative zu lancieren, die so relevant für über 4 Wochen lang der deutschen Bevölkerung kommuniziert wird, dass jeder den Wert darin versteht, weil wir schaffen es nur, diese Pandemie einzudämmen in Deutschland, wenn wir so viele Leute zum Download bekommen wie möglich. Mhm. Ja. Und das muss geschafft werden. Hier, das Ego muss am Straßenrand einfach abgelegt werden. Und wir müssen gemeinsam mit breiter Unterstützung diese Initiative ermöglichen. Das wurde noch nie geschafft in Deutschland. Und jetzt haben wir eine Chance, das zu schaffen, dass alle an einem Strang ziehen.
Ein wichtiger Punkt wird ja sein, was die Bundesregierung, welche Initiative die quasi supportet. Steht ihr da in Kontakt mit der Bundesregierung?
Genau, also wir sind im Kontakt mit der Bundesregierung und es ist total wichtig, dass am Ende die Lösung unterstützt wird von der Bundesregierung. Das ist die Trusted Source. Diese Lösung muss auch genutzt werden als ein Kommunikationsmittel von der Bundesregierung an die Bürger. Und die Strategie der Kommunikation über dieses Tool, über diese App muss von der Bundesregierung festgelegt werden. Deshalb geht es nicht ohne die Bundesregierung.
Auf eurer Website sind jetzt ja viele bekannte Namen zu lesen, wie N26, Auto1, Celonis. Das sieht erstmal gut aus. Was machen die denn jetzt konkret? Was tragen die dazu bei?
Also das Ganze wurde gegründet von WeFox und von Finleap. Das war im Endeffekt einfach nur ein Telefonat zwischen Ramin und mir letzte Woche, wo ich ihm erzählt habe, dass ich mit meiner Non-Profit-Organisation, Global Citizen Foundation, an dieser Lösung jetzt arbeite, seit 4 Wochen. Und dann hat er gesagt, wow, ich habe eine ähnliche Idee gehabt und ich arbeite da auch dran. Und da haben wir gesagt, wir machen das jetzt zusammen, haben in dem WhatsApp-Call noch jeweils den Florian und den Sascha auf meiner Seite dazugeholt. Und dann haben wir das Projekt angefangen aufzusetzen. Dann haben wir angefangen, die Startups anzurufen. Dann haben wir die Zustimmung von diesen ganzen Startups bekommen, haben die Initiative gesund zusammen. Und dann auf einmal ist einfach explodiert. Also mittlerweile sind mehrere hundert Leute fulltime pro bono auf diesem Projekt, ja, aus der Startup-Szene, aber mehrere auch von weiter
Leute.
Mehrere hundert Leute, die fulltime daran arbeiten, ja. Und alleine Developer sind wir jetzt ungefähr 40. Das ist super schwer, innerhalb von kurzer Zeit Developer hochzuscalen, ja. Und wir kriegen aber von den Startups beispielsweise Developer-Ressourcen, ja. Und derzeit koordinieren wir dann, wenn Developer-Ressourcen von Tier zum Beispiel reinkommen oder anderen Startups, dass wir die sofort zusammenbringen, und es muss halt irgendwie gerade koordiniert werden, dass wir nicht irgendwie uns die ganze Zeit auf die Füße laufen, sondern dass es alles noch einigermaßen produktiv ist, und ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Also was bringen die Startups rein? Das sind hauptsächlich Ressourcen, das ist Marketing, das ist ihre Netzwerke, auch rein in die Politik. Also es ist eine super dynamische Kollaboration von den agilsten Unternehmen in der Tech-Industrie in Deutschland. Also
die waren offen, obwohl sie da irgendwie gerade da viele andere Probleme auch haben. Auto 1 zum Beispiel jetzt Kurzarbeit, Tier Mobility hat sicherlich auch eine Menge anderer Sorgen.
Wir haben alle eine riesige Verantwortung für unsere Unternehmen und für die Entwicklung von der Health Crisis in Deutschland. Und ich glaube, dass wir diese zwei Sachen sehr gut miteinander vereinen können. Wir arbeiten alle sehr, sehr professionell an dem Umgang mit der Krise in unseren Unternehmen und sind da auch sehr vernetzt miteinander und unterstützen uns gegenseitig, teilen Informationen, teilen Best Practice. Aber auf der anderen Seite sehen wir einfach, dass das Land uns jetzt gerade gebrauchen könnte, mhm, ja, und unsere Fähigkeiten gebrauchen könnte, mhm, unsere Möglichkeit und Fähigkeit, eben agil technologische Projekte umzusetzen, gebrauchen könnte. Und deshalb sind wir alle motiviert, uns in den Dienst der Sache zu stellen und unser Wissen, unsere Kompetenz pro bono zur Verfügung zu stellen.
Klingst ab und zu immer schon so ein bisschen wie so ein Politiker.
Ja.
als Unternehmer hat man ja eigentlich bei allem, was man macht, immer auch ein gewisses Kalkül dahinter. Also ich nehme euch das jetzt mal ab, dass das sozusagen pro bono passiert und dass ihr ein Interesse habt, dass diese Pandemie wirklich einzudämmen. Aber dahinter steht ja sozusagen auch immer noch ein gewisses anderes Interesse. Sozusagen, du willst dich als Unternehmer positionieren oder was auch immer. Was ist da sozusagen, was treibt dich sozusagen aus der Perspektive auch an?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Frage nach der eigenen Motivation, bestimmte Sachen zu machen, ist ja nicht so eine super straightforward Frage. Ich meine, ich stelle mir die Frage sozusagen eigentlich in allem, was ich tue. So, warum bin ich motiviert, bestimmte Sachen zu machen, und warum mache ich bestimmte Sachen nicht? So, und ganz ehrlich, so in den letzten 6 Tagen hatte ich relativ wenig Zeit zu reflektieren, was meine richtige tiefe Motivation ist, mich für diesen Kurs so krass einzusetzen. Gerade ist es einfach nur vorwärts pushen, ja, und sehr viel arbeiten und sehr viel versuchen zu ermöglichen.
Also man könnte sozusagen auch sagen, es ist opportunistisch, man versucht sich einfach bei so einem Thema in den Vordergrund zu spielen, in Anführungsstrichen, um quasi da wahrgenommen zu werden, weil man die Möglichkeit, klar, sieht, okay, hier ist ein Thema gerade aktuell und hier kann ich mich positionieren.
Also so persönlich einfach.
Auch, ja.
Ja, also es ist eine schwierige Frage, ja. Kriege ich dadurch irgendwas? Ist es das, was mich begeistert? Also ich glaube, was mich wirklich begeistert, wenn ich drüber nachdenke, ist Flow, ja. Also einfach an Sachen zu arbeiten, die Sachen verändern, ja, und wo wir Output kreieren und wo wir Sachen in die Hand nehmen. Also das ist das, was mir persönlich am meisten Energie gibt. Und deshalb macht diese Zeit gerade so krass viel Spaß, weil wir einfach unglaublich viel in kürzester Zeit auf die Beine stellen. Und das ist eigentlich das, was mir am allermeisten Spaß macht. Und warum ich gerade so abfahre, obwohl ich nicht schlafe. Dieses
gar
Projekt,
nicht mehr, ne?
Also, naja, ist ja die Company, die ich manage, und diese Initiative, und es ist schon sehr viel, ja. Mhm. Aber das ist das, was mir Energie gibt. Also meine Frau sagt, wow, du warst seit langer Zeit nicht mehr so energetisch und glücklich, wie du gerade bist. Das gibt super viel Kraft. dieser Flow, diese Geschwindigkeit, dieses kein Ego, sondern einfach machen, dieses sich blind verstehen, dieses einen Satz austauschen und jeder geht zur Arbeit, dieses, ah, das ist toll.
Okay. Relativ am Anfang der Corona-Krise hast du ja auf LinkedIn so einen Post abgesetzt, dass jeder euer Mitarbeiter so einen Test bekommen wird. Da gab es ja dann so einen kleinen Shitstorm. Warum hast du das damals gemacht? Was waren die Gedanken dahinter?
Also für mich ging es darum, was sind die zwei Sachen, die tatsächlich helfen, um diese Pandemie einzudämmen? Und was sind die Erfahrungen, die wir aus Asien sammeln können? Und die zwei Sachen, die relativ früh klar geworden sind, war, wenn wir uns sehr früh isolieren und wenn wir die Testreihen sehr schnell ausbreiten und viele, viele Leute testen, dann sind das die zwei wirksamsten Hebel. Ja? Und deshalb haben wir sehr früh gesagt Homeoffice. Deshalb haben wir aber auch sehr früh versucht zu kommunizieren an die Mitarbeiter, dass das ganz wichtig ist und jeder auch eine individuelle Verantwortung hat, dass das jetzt nicht bedeutet, dass man dann am Wochenende irgendwie auf Partys geht oder so. Ja, das ist natürlich nicht der Bereich, in dem wir in irgendeiner Art und Weise unsere Mitarbeiter beeinflussen könnten. Aber es ging uns einfach darum, auch die persönliche Verantwortung recht früh zu kommunizieren. Und das zweite ist das Thema Testing. Mir ging es nicht darum, letztendlich Laborkapazität, die unnötig wäre, zu nutzen, sondern ich habe einfach von Schnelltests gelesen. Das sind keine PCR-Tests, sondern das sind Antikörpertests. Und da habe ich mich ganz am Anfang sehr früh mit beschäftigt. Und habe dann die Entscheidung getroffen, dass es das Richtige ist, für unsere Mitarbeiter dort vorzusorgen. Und diese Tests funktionieren nicht so wie PCR-Tests, wo man sofort den Virus erkennt, sondern erst, wenn Antikörper sich entwickelt haben. Aber die funktionieren halt ohne.
Die sind sozusagen nicht ganz so genau.
Doch, die sind genau, aber erst, wenn Antikörper sich entwickelt haben. Ne? Und das heißt, man kann die erst wirklich nutzen, wenn Symptome wirklich da sind. Ne? Und die habe ich bestellt. Dafür brauchst du kein Labor. Das sind Homekits. Ja? Und was wir machen jetzt, ist, dass wir die nur an Mitarbeiter rauslassen, die wirklich Symptome haben. Ja? Davon gibt es sehr wenige.
Hattet ihr denn Fälle in der Firma?
Wir hatten einen Fall, der bekannt ist. Wahrscheinlich mehr. Es gibt ja eine Dunkelziffer von 10x. Aber einer, der bekannt ist. Und letztendlich haben wir aber auch klar gesagt, dass wir jeden, der uns anschreibt mit Symptomen und der Hilfe benötigt, dass wir dem sofort diese Tests zukommen lassen. Ganz unkompliziert. Und das haben wir auch gemacht an Leute, die uns kontaktiert haben. Ich habe das auch öffentlich gemacht. Und danach haben uns Leute kontaktiert. Und wir werden entscheiden, wer diese Tests bekommt. Und das ist nicht für unsere Mitarbeiter in allererster Linie. Für die ist es auch da. Aber wenn Leute die brauchen, dann spenden wir die.
Ihr seid jetzt ja mittlerweile 400 Mitarbeiter.
600.
600 schon, ja. Okay. Und habt ja auch Büros in Spanien, in Italien. Mhm. Zum einen, wie geht's denn den Mitarbeitern da und wie lässt sich auch so eine große Organisation eigentlich aus dem Homeoffice überhaupt am Laufen halten?
Also die Italiener, die haben es ja recht früh gespürt und das ist schon ziemlich heftig. Ne? Auch in Spanien ist es jetzt richtig, richtig heftig.
Wie macht sich das bei deinen Mitarbeitern da bemerkbar?
Ich habe immer so CEO, Open Door und dann rufen mich Leute an und erzähl mir einfach, was da passiert. Und in Italien zum Beispiel sind Leute, die in die Supermärkte gehen und Brot klauen, weil sie nichts zu essen haben. Es gibt einfach nicht die gleichen sozialen Sicherungssysteme wie in Deutschland. Und die Leute haben Angst. Die jeder kennt jemanden, der an Corona gestorben ist. Ja, bei uns vielleicht kennen vielleicht Leute, die an Corona erkrankt sind, so über ein paar Ecken, so, aber da ist jeder kennt jemanden, der an Corona gestorben ist. Das sind ja auch junge Leute, es sind nicht unbedingt alte Leute, also die Angst ist groß. Und ja, der Switch zu Homeoffice hat gut funktioniert. Ich habe versucht, aus Asien so ein bisschen zu lernen, was die gemacht haben. Die haben ja ein bisschen vor uns schon 4 Wochen lang Homeoffice-Experimente gemacht. Und
was war das denn konkret?
Also wir haben so 4 Regeln zusammengestellt mit unserer Home-from-Work-Policy, die ich einfach mit ein paar Leuten aus Hongkong in allererster Linie erarbeitet habe. Recht früh, und zwar das Wichtigste ist, dass man Disziplin in seinen Alltag bringt und morgens aufsteht und sich letztendlich auch vernünftig anzieht und nicht im Pyjama den ganzen Tag rumsitzt und dass man sich einen Arbeitsplatz einrichtet. Und das ist nicht der Essensplatz, auch wenn er am gleichen Tisch ist, ja, sondern es braucht einfach die Energie von Produktivität und Arbeit, und es braucht auch Pausen, ja. Das zweite ist, dass man Technologie einfach wirklich gut nutzt, und dass man beispielsweise immer, wenn man in Videokonferenz ist, auch das Video anmacht und präsent ist und nichts anderes tut, dass man Echtzeitkommunikation wirklich schnell und häufig nutzt mit seinen Kollegen. Das dritte ist Overcommunication, also lieber zu viel kommunizieren als zu wenig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine E-Mail sende, vorher nochmal anrufen, wenn es eine wichtige E-Mail ist, um einfach immer wieder ein Touchbase zu haben und auch ganz kurze Gespräche nur zu haben, um mal einzuchecken. Also dieses Ganze im Büro rumlaufen und, weißt du, am Gang mal kurz jemanden zu sehen, das fällt weg, ne? Und das einfach durch Überkommunikation wettzumachen. Hm. Und das Letzte ist letztendlich einfach die Produktivität zu messen und sicherzustellen, dass die To-Do-Liste morgens gemacht wird und dass diese To-Do-Liste auch jeden Tag abgearbeitet wird und dass man wirklich so gut wie möglich so einen Arbeitstag simuliert. Ja. Und das hat sehr gut funktioniert. Für Führungskräfte ist noch eine größere Herausforderung. Da haben wir nochmal andere Guidelines entwickelt. Letztendlich ist es sehr, sehr wichtig, dass die Mitarbeiter wissen, was wird von ihnen erwartet, dass sie häufig auch kontaktiert werden, dass auch emotionaler Support da ist. Wir haben sofort eine Unit aufgebaut bei uns, die sich um die Mental Health Themen bei unseren Mitarbeitern kümmert. Wir haben sofort digitale Events aufgesetzt. Also ich bin alle 2 Tage für, wir nennen es Bite for Lunch, mit der ganzen Firma in meiner Küche zum Mittagessen verabredet.
Dann sitzt du vom Computer und isst.
Genau, mit meiner Frau. Und dann gibt es digitale Movie Nights. Wir haben freitags immer diese Tradition, dass es noch so ein After-Work-Bier gibt. Das ist jetzt auch digital. Ich habe letztens gehört, dass das ein bisschen eskaliert ist und ging bis 3 Uhr morgens. Ja, mhm. Also selbst digitale Partys können eskalieren. Aber wir messen das auch. Wir gucken, was ist die Produktivität. Und letztendlich sehen wir, dass die Produktivität in der ersten Woche war 7,8 von 10. In der zweiten 7,8 von 10.
Also ist höher als normal. Also ihr messt es dann sozusagen an was genau?
Wir messen das an KPIs, mhm, und Umfragen. Mhm. Und diese Woche 7,9 von 10. Ja, also wir sehen andere Metrics nach unten gehen, vor allem letztendlich das Thema von Healthy Lifestyle und Balance und so. Ja, aber das Thema Produktivität, das ist sogar gestiegen in der dritten Woche Homeoffice. Das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Zeichen. Also wir spüren es auch, dass da super viel Energie im System ist und dass wir sehr bullish sind.
Hm. So, lass uns in den letzten 10 Minuten nochmal ein bisschen über euer eigentliches Geschäft sprechen mit WeFox und One. Verkauft ihr ja quasi Versicherungen, einmal bei WeFox über eure sozusagen Maklerplattform und bei One quasi direkt an die Menschen. Wahrscheinlich haben jetzt die Konsumenten nicht unbedingt einen Kopf dafür, unbedingt sich eine neue Hausrat jetzt irgendwie zu holen. Wie entwickelt sich insgesamt das Geschäft?
Also Hausrat nicht, Krankenversicherung schon, Lebensversicherung auch. Also wir sehen...
Aber Krankenversicherung, dann private Krankenversicherung.
Also riesig, sehr, sehr viele Anfragen sind einfach gesetzlich Versicherte fragen, was gibt es für Zusatzkrankenversicherung? Ja, was passiert, wenn ich krank werde? Die Fragen ganz am Anfang, das lässt jetzt ein bisschen nach, waren, wie priorisiert das Krankenhaus, wenn alle Betten voll sind? Wer wird behandelt? Wer wird beatmet? Wer wird nicht beatmet? Hat die Versicherung darauf einen Einfluss? Kann ich jetzt vorsorgen? Ja, also das waren die Fragen, die ganz am Anfang da sind. Privatversicherte wollen sich ebenfalls absichern, haben sie genug. Was wir jetzt langsam sehen, ist, dass diese Panik so ein bisschen nachlässt. Ja, und jetzt, dass sich ein bisschen hinentwickelt zu, okay, jetzt habe ich hier diese Situation, die wahrscheinlich noch ein bisschen andauern wird. Lass mich mal jetzt diese Zeit nutzen, um meinen Haushalt so ein bisschen in Ordnung zu bringen. Hm.
Das merkt ihr schon konkret auch in den Umsätzen.
Genau, also wir sehen einfach, dass jetzt das normale Geschäft wieder normal wird. Ja, und wir haben ja einen großen Vorteil, dass wir Makler mit Versicherungskunden digital zusammenbringen. Das heißt, die Nachfrage bei Maklern und bei Kunden für diese digitale Beratung hat natürlich massiv zugenommen. Das heißt, umsatzmäßig stehen wir sehr gut da. Wir haben gar keinen Impact auf die Umsätze. Außer in der Schweiz hatten wir einen Dip, der sich jetzt gerade wieder erholt, weil wir in der Schweiz halt Versicherungsgesellschaften hatten, die keine digitalen Unterschriften sozusagen angenommen haben, akzeptiert haben. Wir haben seit zwei Jahren mit diesen Gesellschaften versucht zu verhandeln, dass sie endlich digitale Unterschriften wie überall sonst annehmen. Hat nicht funktioniert. 7 Tage Isolation und die switchen zu digitaler Unterschrift. Und wir sehen eben einen Anstieg der Produktivität pro Agent mittlerweile. Im Endeffekt sind wir da, glaube ich, ganz krisenfest aufgestellt. Bei One haben wir natürlich hausrathaftlich Motor. Mhm. Also Motor ist natürlich tot, ist ja klar. Ne? Aber wenn man sich das mal anschaut, und das ist ein bisschen zynisch vielleicht, aber letztendlich ist es wahrscheinlich das erfolgreichste Jahr für Motorversicherung in der Geschichte von Motorversicherung, weil die Loss Ratios also super gering sind, weil niemand mit einem Auto fährt, also keine Unfälle passieren. Also von daher ist das jetzt nicht negativ für uns, ja, zumindest.
Müsst ihr denn insgesamt eure Jahresplanung dann anpassen, oder?
Genau, also wir haben alle 3 Monate eine Anpassungsmöglichkeit von unserer Jahresstrategie. Die Anpassung, die jetzt ab April sozusagen vorgenommen wurde, die ist größer als die Anpassungen, die an normalen Quartalen sozusagen vorgenommen werden. Also für uns geht es darum, einfach Runway zu verlängern, ne? Das ist ganz wichtig.
Was macht ihr dafür konkret, dass ihr Runway heißt, sozusagen so lange, dass das Geld quasi die Laufzeit, die genau, euer Geld quasi genau hält? Ja.
Und das Wichtigste ist, sind Maßnahmen wie, wo gibt es jetzt niedrigere Conversion Rates, also wo kann man Marketingbudget einsparen, beispielsweise. Sind wirklich alle dieser letztendlich Growth Initiatives auch notwendig? Können wir einige dieser Growth Initiatives stoppen? Können wir uns mehr auf unseren Kern wieder fokussieren? Also da hat viel von dem stattgefunden, ja. Was dazu führt, dass wir erheblich weniger dieses Jahr investieren werden, ja.
Das sind dann vor allem Marketing-Ausgaben.
Dass wir, wenn wir jetzt mal angucken, wie sieht unsere Personalplanung aus, dann sind wir natürlich in einer maximalen Growth-Phase gerade. Und wir werden das viel langsamer aufbauen, als wir ursprünglich geplant haben. Dadurch gibt es Einsparungen im Marketing beispielsweise. Wir werden nicht nach Frankreich und nach Holland expandieren. Also all solche Sachen sparen uns Kosten ein. Hm.
Und sowas wie Kurzarbeit ist aber bei euch jetzt kein Thema?
Also eigentlich sind die total alle überlastet, ja. Es gibt so ein paar Bereiche, das war vor allem in der Schweiz, aufgrund von dieser digitalen Unterschriftsgeschichte, wo wir Kurzarbeit eingereicht haben, noch nicht letztendlich umgesetzt haben. Und es sieht so aus, als ob wir die nicht in Kurzarbeit senden können, weil sie einfach viel zu tun haben jetzt und die Produktivität da wieder nach oben geht. Also wir sehen da jetzt kein Bereich der Company, in dem das ein sinnvolles Tool ist.
Hm. Ihr habt ja für das vergangene Jahr 90 Millionen als Umsatz mal kommuniziert. Was man zu euch im Markt immer mal wieder hört, jetzt zuletzt von dem Hypoport-Chef, dass im Grunde genommen eure Zahlen angezweifelt werden. Also dass zum Beispiel der sagte dann bei Twitter irgendwie, dass man euch im Markt gar nicht wahrnimmt. Wie erklärst du dir das?
Unsere Zahlen, wir haben jetzt im letzten Jahr bei WeFox 95 Millionen Umsatz gemacht, bei One haben wir ungefähr 28 Millionen Umsatz gemacht, also wir liegen weit über unserem Jahresziel.
Also das ist sozusagen auch nicht nur Plattformumsatz, sondern diese 95 sind das tatsächlich.
Das ist der Provisionsumsatz.
Okay, ja.
Und der kommt aus 5 unterschiedlichen europäischen Ländern. Also die Schweiz ist sehr stark, Österreich ist stark, Deutschland sind wir langsam auch am stark werden. Der deutsche Markt ist einfach ein schwieriger Markt für uns. Ja. Und das liegt daran, dass er halt ein großer Markt ist, wo wir letztendlich nicht die besten Konditionen im Markt haben, wie jetzt beispielsweise in der Schweiz oder in Österreich in kleineren Märkten, wo wir sehr schnell sehr, sehr gute Konditionen von Versicherungsgesellschaften bekommen haben. Aber in Deutschland sind wir jetzt sehr gut unterwegs und werden auch in Deutschland dieses Jahr unter den Top 15 Brokerpools des Landes sein.
Mhm. Okay. Du hast die Expansion, die gestoppten schon eben angedeutet. USA wird dann quasi auch erstmal auf Eis gelegt, oder?
Wir legen sozusagen alle Expansionen jetzt auf Eis, ja. Das ist das Richtige zu tun. Es ist der Fokus auf die Verlängerung der Runway, das Unternehmen durch diese Krise zu steuern und letztendlich das Investment case by case in Opportunitäten zu investieren, die letztendlich uns vor der Krise nicht zur Verfügung standen und uns erlauben zu wachsen. Ja.
Das können Zukäufe dann sein.
Beispielsweise oder bei One sehen wir gerade viele Opportunitäten im deutschen Markt, wo wir letztendlich durch unsere Möglichkeit komplett 100% digital zu underwriten, ja, auf einmal Partner gewinnen, die wir vorher nicht gewonnen haben. Weil die großen Companies nicht 100% digital underwriten können. Hm. Und deshalb dann ein riesiger Backlog entsteht, den wir jetzt nutzen können mit unserer Product Factory 100%iges digitales Underwriting. Also da gibt es viele Opportunitäten aus der Krise. Und das Wichtige ist immer dieses Defense-Offense. Ja, also auf der einen Seite schützen und auf der anderen Seite die Opportunitäten nutzen. Also Runway verlängern und gleichzeitig hustlen und overperformen. Ja.
Okay. Als sozusagen reife Firma in Anführungsstrichen seid ihr im Grunde genommen immer im Fundraising, immer in Gesprächen auch mit potenziellen Wagniskapitalgebern. Der FAZ hattest du gesagt, dass so erschreckende Erlebnisse mit Wagniskapitalgebern in den letzten Wochen gemacht haben, die irgendwie Zusagen zurückgezogen haben oder ähnliches. Was sind da genau deine Erfahrungen? Was sind da die Rückmeldungen, die jetzt gerade von VCs kommen?
Ich habe das nicht FAZ gesagt, ich habe das bei LinkedIn, glaube ich, geschrieben und dann haben die das wahrscheinlich genommen.
Okay.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, was so wie ich versuche, meine Company jetzt durch die Krise zu führen, ist, dass die Art und Weise, wie wir jetzt Mitarbeiter behandeln, ja, wird die Kultur der Company für die nächsten Jahrzehnte prägen. Und wahrer Charakter zeigt sich in solchen schwierigen Zeiten, in der Krise. Und ich habe viele Investoren gesehen, habe viele Anrufe von anderen Gründern bekommen.
Also jetzt in den letzten Wochen, oder?
Genau. Ja. Wo einfach Sachen mit den Gründern gemacht wurden, die ich einfach nicht für richtig halte.
Zum Beispiel?
Also letztendlich sind wir in keiner strukturellen Krise. Ja? Also wir hatten ein bisschen überhitzte Märkte und die Märkte haben auch gesucht nach Gründen, sich abzukühlen. Das haben ja viele gesagt, aber dieser Grund ist ja kein struktureller Grund. Und keiner der Growth Companies hatte vor, während der Corona-Krise einen Exit zu machen. Ja. Und das Problem ist, diese Down-Rounds, ja.
Also sozusagen Unternehmensabwertungen.
Abwertungen, ja. die betreffen vor allem die frühen Investoren, die Angel-Investoren aufgrund der Leak-Prefs und so weiter. Ja. Und es ist einfach aus meiner Sicht in so einem Umfeld, was sehr unsicher ist, einfach das Falsche, jetzt einen Price-Tag zu verteilen, weil wir wirklich nicht wissen, was die nächsten Monate passiert. Ja? Also ist das beste Instrument, einfach ein Wandeldarlehen jetzt zu machen, Convertible. Ja? Und den Preis danach der Krise festzulegen. Und ich glaube, dass da viele Investoren einfach eine Chance gesehen haben, jetzt die Situation auszunutzen. Ich habe E-Mails bekommen, wo ich gesehen habe, wie Gründer angegriffen wurden, wie Gründer versucht wurden.
Wie angegriffen?
Naja, im Endeffekt wurden Tools genutzt, um sie mental irgendwie in eine Ecke zu drängen, ja, und um sie zu schwächen, damit sie da jetzt Ja sagen, ne? Und viele haben es auch gemacht. Also in den letzten Wochen sind sehr viele Downrounds passiert. Und ich halte es einfach nicht für richtig. Und also für funktionierende Businesses nicht für richtig. Also nochmal, um das klarzustellen. Ja, also für Businesses, die gut performen, nicht für richtig. Weil du damit eben die schädigst, die das größte Risiko gegangen sind, die ganz am Anfang dabei waren und am härtesten gearbeitet haben. Ne? Ist auch nicht das Richtige, jetzt eine totale Upround oder so zu machen. Ja, viel größere Bewertung oder so. Deshalb, dieses Wandeldarlehen macht total Sinn, ja, wo das einfach in die Zukunft geschoben wird. Also ich glaube, dass die Liste von Partnern, mit denen man nach der Krise nicht mehr zusammenarbeiten möchte, länger wird.
Okay. Wie lange reicht dann das Geld bei euch noch?
Also wir haben einen guten Buffer. Wir haben ja gerade geraced, was super ist. Und mit den Kostensenkungen schaffen wir das sehr, sehr gut durch diese Krise durch. Und von daher.
Also bis Ende des Jahres mindestens.
Ja, also ich glaube, das ist ja dieses Ding, also viel noch länger. Ja. Mhm. Ist ja dieses Ding mit, ich glaube, diese PayPal-Story, ne? 2 Tage vor der Dotcom-Blase haben die gerade noch geraced so und haben es so geschafft. Und wenn es 2 Tage später gewesen wäre, ein großes Problem, ne? Und wir haben halt im Dezember geraced, ne? Also super Timing.
Alles klar. Vielen Dank für deine Zeit, Julian, und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ja, vielen Dank.